Jede Organisation, ja jede Nation ist dazu aufgerufen, Wege zu finden, um eine Führungsschicht mit Macht auszustatten, ohne dabei Anreize so zu setzen, dass sich diese mehr mit dem Erhalt der Insignien und Privilegien ihrer Ämter als mit den Zielen der Gruppe befasst. In zahllosen Organisationen auf der ganzen Welt, von der US-Bundesbürokratie über internationale Behörden bis hin zu akademischen Einrichtungen und den Tech-Giganten des Silicon Valley, haben sich Kastenstrukturen herausgebildet, die hinterfragt und zerschlagen werden müssen, wenn sie langfristig irgendwie Bestand haben sollen. Die Nation ist ein kollektiver Versuch ihrer Angehörigen, sich nicht nur eine Regierung zu geben, sondern auch ein gemeinsames Leben aufzubauen oder gar ein gemeinsames Ziel zu setzen. Letztlich wird sie entscheiden, ob im Silicon Valley nicht nur der Geist wehen soll, der allein an die Macht der eigenen Schöpfungen glaubt. Bislang wichen die Tech-Unternehmen, die dieses Land hervorgebracht hat, zumeist geschickt sämtlichen wichtigen Themen aus, die lästige Nachfragen zur Folge gehabt oder unliebsame Aufmerksamkeit erregt hätten. Vermeiden und oftmals schweigen ist das Markenzeichen ihres Daseins. Die gegenwärtige Stille ist symptomatisch für den allgemeineren Widerwillen, Anstoß zu erregen und uns selbst und unseren Mitmenschen Fehlbarkeit zuzugestehen. In einer besonders eindringlichen Szene in George Orwells Dystopie 1984 durchstreift der Protagonist Winston Smith ein Waldgebiet, das scheinbar weit außerhalb der Reichweite der staatlichen Aufseher liegt. Aber selbst in dieser Abgeschiedenheit, in der er fast sicher unbeobachtet ist, geht Smith davon aus, dass irgendwo in den Bäumen ein Mikrofon versteckt sein und ein kleiner, käferartiger Mann am anderen Ende aufmerksam lauschen könnte. Eine Szene wie diese ist keine reine Fiktion. Der Stasi, dem Staatssicherheitsdienst der DDR, wurde nachgesagt, sie habe in Berliner Parks über den Tischtennisplatten in Bäumen Mikrofone installiert, um Gesprächsfetzen mitzuhören. Wir mögen kurz vor einer dystopischen Zukunft stehen, wie sie sich Orwell und andere ausmalten, aber eben nicht wegen eines Überwachungsstaats oder neuartiger Gerätschaften von Giganten des Silicon Valley, die uns die Privatsphäre oder unserer innigsten Momente in Einsamkeit rauben. Wir selbst, nicht unsere technischen Schöpfungen, tragen dafür die Verantwortung. Denn wir versagen darin, einen radikalen Akt des Glaubens zu fördern und zu ermöglichen, den an etwas, das über das eigene Ego hinausgeht, das über ihm steht und außerhalb von ihm liegt. Und so prompt und eifrig, wie in unserer Kultur bei jedem vermeintliche Übertretungen und Fehler aufgespießt werden, wie wir übereinander herfallen, wenn wir von der Norm abweichen, gelingt es uns noch weniger, uns der Wahrheit anzunähern. Die Scheu mehrerer Generationen, insbesondere die von Pädagogen, aber auch unserer Politiker und Wirtschaftsführer, sich auf eine Diskussion über das Gute im Gegensatz zum nur Rechten einzulassen, hat eine Lücke hinterlassen, mit der Gefahr, dass diese von Demagogen von links wie rechts besetzt wird. Hervorgegangen ist ein solcher Widerwille aus dem Bedürfnis, sich mit jeder Ansicht und jedem Wert zu arrangieren. Wo aber alles toleriert wird, findet bald nichts mehr Unterstützung. Die Sterilität des modernen Diskurses, die vom unerschütterlichen Bekenntnis zur Gerechtigkeit beherrscht, aber höchst vorsichtig geführt wird, wenn es um eine Positionierung zum guten Leben geht, rührt von unserer Abneigung, ja Angst her zu verletzen, zu vergrätzen und die Missbilligung der Masse zu riskieren. Dabei liegt nur allzu viel jenseits der Gerechtigkeit, wie es die 1929 in Budapest gebürtige ungarische Philosophin Agnes Heller ausdrückt. Sie schreibt: Gerechtigkeit ist das Skelett, das gute Leben ist Fleisch und Blut. Die Auswirkungen auf alle Bereiche, von Technik bis zu Kunst, sind erheblich. Bei ethischen Urteilen über das gute Leben haben wir ebenso sehr den Rückzug angetreten wie beim ästhetischen Bewerten des Schönen. Dabei führte die postmoderne Abneigung gegen normative Aussagen und Werturteile auch zu einer Erosion unserer kollektiven Fähigkeit, uns deskriptiv über die Wahrheit zu äußern. In Kultur vor dem Kollaps räumte Morris Berman ein, dass die Dekonstruktivisten Recht gehabt hätten in dem Sinne, dass der Hintergrund, vor dem ein Text entstanden sei, ebenso bedeutend sei wie die Frage, wer ihn verfasst habe. Und dass vieles von dem, was in der akademischen Welt und anderswo als objektive Untersuchung gegolten habe, das genaue Gegenteil gewesen sei. Problematisch wird es, wenn diese Position ins Extrem getrieben wird, schrieb er. Derart, dass man die Suche nach der Wahrheit aufgibt und sogar deren Existenz verneint, die Realität von Geschichte und intellektueller Tradition ablehnt.